Ich sehe die SVP durchaus in vielen Punkten sehr, sehr, sehr kritisch. Eigentlich war ich mal ziemlich anti-SVP.
Philipp Achammer oder Dieter Steger?
Puh. Handwerklich gesehen. Sie können sich nicht vorstellen, was es für eine Katastrophe ist, einen Wahlkampf zu organisieren im August.
Wie ist es, wenn man am 24. Dezember Geburtstag hat?
Die meisten Leute, wenn sie es erfragen, schauen mich in der Regel mitleidig an. Im Grunde meines Herzens bin ich ein Kindskopf.
Aufs Ohr. Der FF Polit Talk mit Alexandra Aschbacher.
Herzlich willkommen zu Aus der Blase, dem politischen Gespräch, bei dem wir der Frage nachgehen, was machen Politiker eigentlich und was macht die Politik mit Politikerinnen? Heute mache ich das mit dem Landesgeschäftsführer der SVP und Gemeinderat von Kastelwell, Martin Karl Bircher. Schön, dass Sie hier sind, Herr Bircher.
Danke für die Einladung.
Wie geht es Ihnen gerade?
Sehr gut, ehrlich gesagt. Ich wüsste nicht, worüber ich klagen sollte.
Das ist eine schöne Antwort.
Ja, sie kommt von Herzen.
Sind Sie grundsätzlich ein positiver Mensch oder sind Sie dann doch einer, der auch mal sagen würde, ma, zurzeit nicht so gut?
Na, natürlich bin ich verkopft, das würden einige bestätigen. Aber am Ende des Tages denke ich mir, ich bin gesund, ich habe eine Arbeit, ich habe ein Einkommen, ich mache gerne das, was ich mache. Es ist ein Privileg, dort zu arbeiten, wo ich arbeite. Das Privatleben passt auch, also ich bin klagefrei.
Dann können wir gleich direkt in medias res gehen.
Sehr gut.
Ich stelle Sie ein bisschen vor. Sie können ergänzen und vervollständigen, wenn ich jetzt was Falsches sage. Sie sind am einen sehr schönen Tag, am 24. Dezember 1991 geboren und in Kastelwell aufgewachsen. Ihr Vater war 10 Jahre lang Bürgermeister in Kastelwell. Und Sie selbst traten relativ früh in die SVP ein. Ich weiß jetzt nicht mehr genau, mit welchem Alter.
2011. Mein Jahrzehnt habe ich hinter mir, ja.
Sie engagierten sich dann auch im Ortsausschuss Ihrer Richtig. Heimatgemeinde. Nach dem Studium der Politikwissenschaften in Innsbruck arbeiteten Sie zunächst als Integrationslehrer an der Mittelschule Mals, in den Folgejahren dann als Mitarbeiter in der Parteizentrale der SVP in Bozen. Von 2023 bis 2024 waren Sie Landessekretär der SVP und seitdem Landesgeschäftsführer der Partei. In Ihrer Heimatgemeinde sind Sie Gemeinderat und immer noch Ortsobmann.
Richtig.
Habe ich was vergessen? Was Wichtiges, was schon für Sie dazugehört?
Nein, ich darf nur zwei Sachen vielleicht ergänzen. Mein Vater war nicht Bürgermeister von Kastelwell, sondern von Latsch. Das zum einen und das andere, ich habe mein Bachelorstudium in Politikwissenschaften gemacht. Dann war es Klamm in den Kassen. Mhm. Deshalb unter anderem auch bin ich unterrichten gegangen. Gab noch andere Gründe, war immer ein Beruf, der mich begeistert hat, weil ich mir als Schüler immer gedacht habe, wenn ich Lehrer bin, dann will ich der coole Lehrer sein und da würde ich so oder anders die Sachen machen.
Und waren Sie der coole Lehrer?
Das sollen die Schüler entscheiden, die dieses Jahr...
Aber von Ihrem Gefühl her?
Ich glaube, ich hatte einen sehr guten Draht zu den Kindern. Mhm. So. Und sie haben auch etwas gelernt. Also das ist vielleicht auch noch...
Die Mittelschule ist kein einfaches Pflaster.
Es ist auch eine tolle Zeit. Okay. Natürlich muss ich jetzt schon dazu sagen, es gibt Lehrerinnen und Lehrer, die machen das wesentlich länger. Die haben vielleicht einen etwas unverblümteren Blick auf die ganze Angelegenheit oder einen realistischeren, würde ich sagen. Aber es ist so ein bisschen die Zeit, wo aus Kindern Jugendliche werden. Mhm. Und es ist dann... Mitunter auch ganz witzig, weil sie verstehen, dass erwachsene Leute zwar einerseits nicht allwissend sind, aber dass in diesem Alter zumindest erwachsene Leute, oder in dem Fall Lehrer, sie auch bei Schabernack oder sonstigen Dingen erwischen. Mhm.
Bevor wir ins Gespräch so richtig eintauchen, ein kleines Entweder-Oder-Spiel.
Okay.
Sie müssen sich entscheiden, beides gilt nicht.
Beides gilt nicht, okay.
Quote oder Qualifikation?
Qualifikation.
Parteidisziplin oder öffentliches Profil?
Disziplin.
Philipp Achammer oder Dieter Steger?
Puh, das ist gemein.
Sie können gerne auch eine Begründung dazu liefern.
Ich würde das folgendermaßen beantworten, wenn ich darf, mit einer Begründung.
Mhm, gerne. So.
Beide sind auf ihre Art und Weise sehr von mir geschätzte Politiker und Menschen. Sie sind allerdings sehr verschieden. Deshalb würde ich jetzt fast dazu tendieren, Dieter Steger zu sagen, einfach weil er momentan einen noch größeren Knochenjob hat als Parteiobmann und deshalb meine Antwort so ausfällt.
Dieter Steger oder Arno Kompatscher?
Naja, es wird ja immer besser.
Sonst hätte es geheißen Philipp Achammer oder Arno Kompatscher, wenn Sie sich davor für Philipp Achammer entschieden hätten.
Darf ich jetzt Philipp Achammer sagen?
Sie dürfen, nein, das geht jetzt nicht mehr.
Ich gebe Ihnen mit der genau gleichen Begründung wieder die Antwort. Also Arno Kompatscher ist in meinen Augen ein Landeshauptmann, ein großer Landeshauptmann, der den Vergleich zu seinen Vorgängern durchaus nicht scheuen muss. Aber wir haben in Südtirol jetzt eine Mandatsbeschränkung und seine Würdigung dann in späteren Jahren werden wesentlich wichtigere Leute als ich sozusagen vornehmen. Deshalb sage ich Dieter Steger.
Fratelli oder Lega?
Von welcher Lega sprechen wir? Von der von Salvini oder der von Luca Zaia?
Von der großen Nationalist, immer die Mutter aller anderen.
Es wäre einfach gewesen, wenn sie mir Luca Zaia gesagt hätten.
Ja.
Aber nichtsdestotrotz, wissend, dass die Gouvernatori innerhalb der Lega nichtsdestotrotz großen Einfluss haben, würde ich deshalb Lega sagen.
Mhm. Facebook oder Instagram?
Wenn ich aussuchen könnte, beides überhaupt nicht. Ich bin überhaupt kein Fan von dieser Art von Kommunikation. Aber wie sich die Situation momentan darstellt, eindeutig Instagram.
Instagram oder TikTok?
Instagram.
Grüne oder Team K?
Grün.
Christlich oder konservativ?
Christlich.
Südtirol oder Heimat?
Das sind für mich überlappende Begriffe, aber Heimat.
Kastelbell oder Bozen?
Kastelbell.
Bei Koalitionsgesprächen mit dabei sein oder Wahlkampf machen?
Wahlkampf machen.
Streitkultur oder Harmoniebedürfnis?
In der Sache bin ich ein harmonischer Mensch. Wenn ich es allerdings sachlich nüchtern betrachte, brauchen wir eine gesunde Streitkultur.
Herr Bircher, Sie sind jetzt ja einige Jahre schon quasi, wir sind ja quasi Nachbarn. Mhm. Parteizentrale und FF-Redaktion liegen genau, ja nebeneinander. Ja. Seit Sie in dieser Partei arbeiten, behaupte ich jetzt mal, haben Sie nicht so viele Glücksmomente erlebt. Ist das korrekt?
Definieren Sie Glücksmoment.
Ja, das sind so ein bisschen die Hochs, würde ich auch sagen. Also wo man weiß, okay, ich weiß jetzt wieder, wofür ich arbeite, wo man ein Gemeinschaftsgefühl hat, das einen trägt und
dann
entsprechend
hatte ich sehr,
Erfolge.
Sehr viele Glücksmomente.
Das habe ich jetzt fast vermutet, dass Sie das sagen.
Dann hatte ich sehr, sehr viele Glücksmomente.
Wollen Sie uns an einem teilhaben lassen?
Ich kann Sie sogar an sehr vielen teilhaben lassen und das ziemlich nach der Reihe, wie ich zur SVP gekommen bin. Ich bin 2019 zur SVP gekommen und damals stand als erster Wahlkampf, galt es in 4 Monaten sozusagen den Europawahlkampf zu schlagen. Mhm. Als absoluter Neuling in diesem Bereich und damals zwar nicht Landessekretär, aber trotzdem überzeugt bis über beide Ohren hinaus, war das ein Privileg, es war spannend, es war cool zu sehen, wie sich ein Wahlkampf organisiert, der Austausch mit den Menschen, auch die ganze Hintergrundarbeit, wie sie manchmal schnöde ist. Aber nichtsdestotrotz, man kommt zu Gelegenheiten im Sinne von, man ist bei Veranstaltungen mit dabei, auch eventuell trifft man Menschen, die man sonst nicht treffen würde. Es geht weiter 2020 mit den Gemeinderatswahlen. Wir haben so viele tolle Leute. Nicht nur, das habe ich im vorigen Podcast gehört, nicht nur, vor allem innerhalb der SVP, aber nicht nur in der SVP. Der Austausch, der ist toll, der ist bildend, wenn er konstruktiv ausfällt. Es geht weiter mit den Ortsausschusswahlen. Dann selbst Covid war ein extremer Einschnitt. So, aber das aus der Warte sozusagen als Mitarbeiter der Regierungspartei mitzubekommen, auch wenn es jetzt nicht positiv war, aber es war auf jeden Fall bildend. Wir hatten dann 22 diese vorgezogenen Parlamentswahlen, auch wieder eine enorm spannende Phase, weil die Auflösung der Kammern, da hat ja bis zuletzt niemand daran geglaubt und dann irgendwann im Juli war es soweit und Sie können sich nicht vorstellen, was es für eine Katastrophe ist, einen Wahlkampf zu organisieren im August. Handwerklich gesehen, Druckereien, die das Papier nicht vorrätig haben, Dienstleister, die sagen, bitte, wir brauchen diese und diese Deadlines, weil danach muss ich meine Belegschaft auch mal in den verdienten Urlaub schicken. Behörden, die geschlossen haben. Und auch dann die Dynamik. Sie müssen sich vorstellen, man ist ja Schritt für Schritt in diese Sache hineingewachsen. 2019 hatte ich ja gar nichts mit Julia Unterberger am Hut, nichts mit Dieter Steger, nichts mit Julian, nichts mit Meinhard Turnwald oder Renate Gebhardt. So, man kam in Kontakt mit diesen Leuten. Und das mehr als ein Grüß Gott bei der, wenn sie am Montag zur Parteileitung hineingehen. Das hat sich dann fortgesetzt und dann 2023, als der scheidende Landessekretär gegangen ist, auch das, der Auftrag sozusagen, das irgendwie zu übernehmen und den Wahlkampf zu organisieren. Auch wenn er dann unter den Erwartungen geblieben ist, die man sich selbst gesetzt hat. Nichtsdestotrotz war es eine sehr spannende Zeit. Weil Sie vorher Arno Kompatscher gesagt haben, ich kann mich erinnern, wir sind an drei Samstagen zum Beispiel in der Parteizentrale gesessen, die Klimaanlage funktioniert so mittelmäßig, aber nichtsdestotrotz, wir haben uns unterhalten über das Wahlprogramm. Der Austausch mit einem Landeshauptmann als damals 31-Jähriger, der einen, sagen wir, in der Sache gleichberechtigt anerkennt und sagt, das sehe ich aber komplett anders als du in dem Moment. Das ist schon ein absolutes Privileg, dort auch mitschreiben zu dürfen. Dann sind die Wahlen geschlagen worden. Auch das war eine unglaublich spannende Zeit. Die Wahlnacht, die behalte ich immer noch in Erinnerung. Kontenance zu bewahren, sachlich zu bleiben.
Obwohl Sie gesehen haben, dass es einfach nicht hinaufgeht mit den Prozent.
Also sagen wir es, ich glaube, das jetzt mittlerweile darf ich sagen, ohne dass ich irgendwie wegen Verrat des Berufsgeheimnisses gekreuzigt werde. Wir hatten ja Umfragen im Feld und zugegebenermaßen waren die Umfragen etwas höher, aber wir waren immer noch in dieser Spannweite, in dieser statistischen. Und wir waren halt im
unteren Teil.
Wir wussten schon, auf was wir uns einlassen. Und ich wusste es auch relativ
früh. Also, dass es über die 40% nicht mehr
hinaufgeht. Es wird schwer. Das war abzusehen.
Das heißt, Spannbreite zwischen 30 und 40 irgendwo oder zwischen 30 und 35?
Wir bewegten uns je nach Umfrage, weil Sie müssen auch sehen, das ist natürlich ein Ad-Hoc-Momentum. Und ich kann mich erinnern, damals sind auch wir zwei, haben uns auf dem Weg getroffen und haben uns etwas unterhalten. Und ich glaube, mich zu erinnern, dass ich Ihnen damals die Zahl 37 genannt hatte.
Das kann sein, ja.
Naja, aus heutiger Sicht etwas optimistisch. Aus damaliger Sicht in der Überzeugung, dass wir das schaffen werden. Braucht es auch. Die Tage sind lang, Wochenenden gibt es keine in dieser Zeit und da muss man bis in die Haarspitzen motiviert sein. Nichtsdestotrotz, der Landtagswahlkampf ist dann gegangen, wie er gegangen ist. Wenn man jetzt auf die Ergebnisse zum Beispiel in Deutschland, CDU und so weiter schaut, dann kann man sagen, es war ein blaues Auge. Natürlich weit unter dem Selbstverständnis, dass wir selbst die Südtiroler Volkspartei haben. Aber nichtsdestotrotz ein blaues Auge. Das Gleiche ist, wenn man nach Österreich blickt. In Italien regiert schon einen Rechtsblock. Ja, und 24 dann die Europawahlen. Die haben wir trotz sinkender Wahlbeteiligung dann gewonnen. Und es waren auch faire Mitkandidaten, das darf man auch mal sagen, weil sowohl Kölnsberger als auch Brigitte Foppa waren sehr fair im Wahlkampf. Ich persönlich hätte es ihnen beiden gegönnt.
Eigentlich ein euphorische Jahre.
Ja, durch und durch. Und die Gemeinderatswahlen dieses Jahr haben im Prinzip dem Ganzen das Krönchen aufgesetzt.
Ich muss jetzt ein bisschen Spielverderberin sein und fragen, gab es einen tiefen Moment?
Natürlich gab es den
tiefen Moment. Okay, das beruhigt mich.
Natürlich gab es den tiefen Moment und es gibt die stillen Momente. Und es gibt, um es politisch festzumachen, als damals der Parteiausschuss, ich meine, ich bin bekanntermaßen, gehörte ich zu jenen, die eher eine andere Fakultät als Partner gewählt hätten. Das war schon ein Schock. Das war schon ein Schock, weil mein Umfeld ist jetzt nicht grün oder links, aber so die wichtigsten politischen Einsager oder Leute, mit denen ich mich unterhalte, sind so genannt wie ich. Pragmatisch, Mitte, links. Deshalb war das schon, ich kann mich erinnern, nach dem Parteiausschuss bin ich zum Beispiel, nachdem alles vorüber war und man eigentlich wusste, dass man hier schon eine Entscheidung getroffen hat, die jetzt nicht so ohne ist, kann ich mich erinnern, bin ich im Sitzungssaal gesessen und habe dann zum Beispiel mit einer Person, mit der ich mich sehr intensiv immer wieder austausche, telefoniert. Wir waren eigentlich ziemlich beide platt. Platt, weil man ein ganzes Jahr gerannt, getan, gemacht hat und dann kam dann doch ein recht deutlicher Mehrheitsentscheid raus. Aber es nützt ja nichts. Die Mehrheit hat entschieden. Man hat auch eine Verantwortung und eine Pflicht irgendwo. Das mag jetzt pathetisch klingen, ich empfinde das als sehr persönliche Sache. Und deshalb muss man unter den gegebenen Umständen immer das Beste machen. Das ist meine feste Überzeugung. Solange man halt kann. Das war zum Beispiel so ein stiller Moment. Mhm. Ich saß dann sicher noch 10 Minuten in diesem Parteiausschusssaal und habe geblickt. So. Und oft auch, wenn man so spät abends nach Hause kommt und es sind Sitzungen gewesen, auch vor Ort, die jetzt nicht unbedingt konstruktiv verlaufen sind, dann fragt man sich schon manchmal, chi me lo fa fare. Aber am Ende des Tages ist es so, ich habe einen Arbeitsvertrag, ich habe eine Kündigungsfrist, die ich dann einhalten müsste. Und wenn ich es nicht mehr wollen würde, dann
können
bin
Sie
ich...
das Handtuch werfen.
Ganz genau. Mhm.
Lassen Sie uns noch mal kurz teilhaben an diesem Moment im Saal beim Parteiausschuss bezüglich Koalitionspartner. Mhm. Sie sind da wirklich am falschen Fuß erwischt worden.
Der falsche Fuß ist
falsch. Ich meine, man wusste, man kannte die Zahlen, man wusste, um was es geht. Man hat ja die Monate davor schon ein bisschen mitbekommen, wie sich Giorgia Meloni verhält. Also was so die Beziehungen mit der SVP, wie die aufgebaut werden. War das wirklich so überraschend für Sie?
Wie soll ich sagen, ein Mensch besteht ja aus mehreren Schichten. Es gibt die sachliche, die nüchterne Ebene, die pragmatische Ebene, die Ebene als Handwerker. Und es gibt eine emotionale, eine ideelle, eine Sache, wo man sagt, okay, das betrifft mich dann doch auf einer anderen Ebene, oder das trifft mich auf einer anderen Ebene. Ich will da niemanden jetzt irgendwie, verstehen Sie, ich denke da nicht in Kategorien von gut oder böse, richtig oder falsch. Weil der entscheidende Anstand, der war schwer. Auch die Mehrheitsverhältnisse im Landtag, die sind schwer. Lade jeden ein, bei den Sitzungswochen sich das mal anzuschauen. Mhm. Man hat da von, um es jetzt nicht ins Jetzt zu tragen, sondern in damals zu bleiben, wir hatten auf 35 Abgeordnete 5 italienische Abgeordnete. Die andere Richtung wäre sehr schwer gewesen. Mhm. Man muss wissen, dass eine Regierungsfindung in Südtirol nicht zwar ursächlich mit dem Wahlergebnis zusammenhängt, aber dass wir einen rechtlichen autonomiepolitischen Rahmen haben, der gewisse Paritäten in gewissen Ämtern vorsieht. Das ist nicht so einfach. Auch zum Beispiel die Autonomiereform. Es ist müßig, darüber zu spekulieren, ob die weitergegangen wäre, wenn wir jetzt in einer anderen Mehrheit in Bozen wären. Aber sicherlich ist es zuträglich, dass man hier eine Koalition hat mit der Staatspartei. Und auch ich muss jetzt selbstkritisch zum Beispiel feststellen, das ist auch bei aller inneren Überzeugung, aber die italienische Regierung hat bisher Wort gehalten. Diese Woche hatten wir die erste Lesung in der Abgeordnetenkammer mit einer wirklich großen, großen Mehrheit. So, das heißt, man darf sich hier nicht auf einen Justamentsstandpunkt setzen, weil sonst wird man irgendwann selbstgerecht. Das möchte ich nicht sagen.
Ja, das heißt, Sie waren auch... Um es nochmal zusammenzufassen, pragmatisch betrachtet waren Sie nicht überrascht. Vom Emotionalen her waren Sie dann doch enttäuscht, als es de facto kein Auskommen mehr gab, weil man musste so, das ist jetzt so. Mhm. Dann kommt natürlich die emotionale, menschliche Seite ein bisschen mehr zum Tragen. Und dann, okay, schöner wäre es anders gewesen. Vielleicht hat man doch bis zum Schluss einen Funken Hoffnung gehabt, dass sich irgendwas dreht. Wäre auch menschlich. In der Politik weiß man das ja auch nie.
Das und es ist auch eine Sache zu sagen, eine Situation zu antizipieren, in der Situation zu sein und dann mit den Konsequenzen der Situation umzugehen. Das sind drei komplett unterschiedliche Dinge.
Gut, die SVP handhabt wahrscheinlich alles pragmatisch.
Ja, da würde ich Ihnen... Pragmatismus basiert auf Werten, darauf bestehe ich.
Trotzdem ist es nicht falsch, wenn man sagt.
Nein, weil es ist ja auch.
Sie hat pragmatisch entschieden, sie setzt das jetzt pragmatisch um.
Ist
nicht wertend gemeint.
Nein, das schon, aber ich unterstelle, dass dem Pragmatismus, es ist eine Illusion, meiner Ansicht nach, zu glauben, dass Pragmatismus nicht auch unterfüttert ist mit Werten. Weil ich könnte jetzt umgekehrt behaupten, dass zum Beispiel der Pragmatismus der Südtiroler Volkspartei getragen ist vom Umstand, dass man Regierungsverantwortung, Stabilität, dass man sich für einen funktionierenden öffentlichen Apparat verantwortlich fühlt. Wert Bürgerfreundlichkeit zum Beispiel. Man fühlt sich verantwortlich für die Absicherung der ladinisch-deutschsprachigen Minderheit, dass man da mitunter Kompromisse eingehen muss, die auch einen Spagat darstellen. Das ist klar. Dem entkommt man auch nicht. Deshalb wehre ich mich immer so ein wenig gegen die, auch nicht wertend gemeint, aber gegen die These oder die Behauptung, die Südtiroler Volkspartei würde sozusagen, ich weiß, Sie haben heute einen Artikel dazu verfasst, aber ich möchte jetzt bewusst nicht pikiert klingen. Das ist mir jetzt schon wichtig zu betonen, weil das ja immer so auch eine Sache ist.
Du fühlst sie gerne.
Nee, aber das ist mir wichtig, weil das für mich schon, können wir auch sehr gerne dann drüber reden, aber für mich geht es da schon darum, dass man sagen muss, Obacht, es gibt Werte und Regierungsverantwortung als solches mit allem, was damit zusammenhängt in Südtirol, ist auch ein Wert und setzt einen sehr großen Idealismus voraus. Ich mag es nicht, dass sowohl zum Beispiel die Südtiroler Freiheit auf der einen Seite oder die Grünen auf der anderen Seite Idealismus für sich gepachtet haben. Denn das stimmt einfach nicht. Wie viel Ehrenamt haben wir als Südtiroler Volkspartei über das ganze Land? Man kann mir viel erzählen, aber man kann mir nicht erzählen, dass das Ortsausschussmitglied bei mir oben in Kastelwell nur im Ortsausschuss sitzt, weil er oder sie sich erhofft, einen besseren Zugang zu Leistungen zu bekommen. Also das stimmt einfach nicht. Die Leute haben Freude, wenn sie mitwirken dürfen. Natürlich ist es bei uns ein wenig konkreter, aber ich kann mir zum Beispiel gerade Gemeindekontext, Kitas in Kastelwell, mega Sache, da haben sich sehr viele Leute engagiert. Der Genussmarkt in Kastelwell. Da tun sich jedes Jahr Vereine, Bauern und so weiter zusammen. Ich meine, das ist jetzt nicht mehr SVP, aber das sind auch die Leute, die das mitorganisieren. Mhm. Das ist die Mitte der Gesellschaft.
Ich denke, das Thema ist ja auch, die SVP ist eine, um ihre Worte oder auch die Worte der SVP selbst zu verwenden, wie eine große Familie. Und da gibt es dann diejenigen, die manchmal mehr das Sagen haben und die anderen nicht. Die ganz oben, sage ich jetzt mal, vertreten vielleicht dann oft manchmal eine andere Politik oder politischen Stil, als man unten sich das eigentlich erwarten würde oder hoffen würde. Zwischen unten und oben ist immer mehr das Vertrauen gebrochen. Aufgrund verschiedener Themen, Sachen, ja. Kleine, große Skandale, die brauchen wir jetzt nicht alle aufzählen, wenn wir die letzten 10, 15 Jahre, das ist ja ein Prozess, das geht nicht von heute auf morgen.
Gewisse Dinge, tue ich auch nicht schönreden, das sind einfach Skandale.
Herr Pircher, Sie, die ganzen Themen, die Sie jetzt angesprochen haben, also Sie sind ja SVP pur. Waren Sie immer schon?
Nein.
Nein.
Nein, 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 nein. Nein, nein, ich hatte sehr viele Flausen im Kopf. Ja gut, die habe ich immer noch im Kopf. Also Sie könnten mit meinen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern reden, die Flausen gehen nicht aus. Eigentlich war ich mal ziemlich anti-SVP.
Wann war das?
Persönliche Vita, das will ich gar nicht verschweigen. Mein Vater war 10 Jahre Bürgermeister in Latsch. Er wurde abgewählt. Das prägt einen als Kind. Wenn man in der Mittelschule Schule geht, in dem Dorf, wo der Vater Bürgermeister war, ich will jetzt niemandem einen Vorwurf machen, aber man spürte es. War man vorher, hat man einen, es klingt jetzt böse, aber hatte man irgendwie einen noch zusätzlich besonderen Stolz auf den Vater? Mhm. Verändert sich das? Ich sehe die SVP durchaus in vielen Punkten sehr, sehr, sehr kritisch. Das hat sich auch nicht gewandelt. Ich bin nur in meiner Interessensabwägung zur Überzeugung gelangt, dass die Südtiroler Volkspartei die nichtsdestotrotz bessere Antwort für Südtirol ist, als es momentan andere politische Angebote sind.
Das heißt, es war in dieser Zeit, wo Sie ein bisschen auf Kriegsfuß mit der Partei waren, als Ihr Vater.
Ja, durchaus.
Und das hat dann länger gedauert, oder?
Es war dann so, wie es halt in einem Dorf läuft, der Bürgermeister, weil wir wohnten in Kastelwell, bin dort auch groß geworden und so weiter. Der Bürgermeister von Kastelwell, auch der jetzige Bürgermeister, damals war er noch nicht Bürgermeister, sondern Ortsmann, der war Freund der Familie auch, vor allem, weil jüngerer Bruder, bester Freund mit seinem Sohn und so weiter und so fort. Und ich war sowieso so zu Matura-Zeiten, war ich so auf dem Dampfer unterwegs, jetzt mache ich den Schein in der Handelsoberschule in Schlanders und dann, liebe Welt, ich komme, ich erkläre dir, wie du funktionierst. Und da ist natürlich eine Volkspartei, die seit 45 das Sagen hat, das erste politisch gesehen die erste Referenz, um sich daran abzuarbeiten. Jedenfalls hat er mich dann mal auf die Seite genommen, weil ich habe öfter mit ihm politisch diskutiert und irgendwo wird er dann trotzdem gesehen haben, erstens ganz dumm ist er vielleicht nicht, zweitens wäre nicht schlecht, wenn er in unseren Reihen wäre Und dann wurde ich Ortsjugendreferent, habe ja auch so vielleicht nicht unmittelbar politische, aber auch so Aktionen gestartet. Zum Beispiel Fußballturnier mit allen anderen Vereinen, das Field de Kastel mit anderen Vereinen zusammen. Das war so immer eine JG-Sache im Schloss von Kastelwell. Und so ist man halt hineingewachsen. Dann war ich lange Zeit in Innsbruck studieren. Es war eine sehr, also für mich persönlich sehr prägende politische Phase, die aber nicht parteipolitisch war. Also ich habe mich da vor allem so unendlich lange Videos von Helmut Schmidt angesehen auf YouTube, unendlich lange Videos von den Ökonomen Flassbeck, David Richard Brecht war damals im Kommen, Noam Chomsky, also die ganze Reihe. Und was mich dann auch nochmal zusätzlich irgendwo in meiner jetzigen Haltung gebildet hat, wenn man es so will, war das Studium der Organisationswissenschaften in Innsbruck, das ich auch im Master begonnen habe und mich Dialektwort ruhte es immer noch, weil ich habe alle Prüfungen,
zu Ende gemacht,
Prüfungen gemacht und mit der Diplomarbeit schon angefangen. Allerdings hatte ich beide Masterarbeiten schon arbeitsbegleitend und ich hatte als erstes Politik abgeschlossen und dann habe ich auch 60 Seiten oder so für die andere Arbeit geschrieben, aber dann kam halt irgendwann die Meinung vom Professor, der meinte, du mutest dir da zu viel zu mit deiner Forschungsfrage und so weiter und so fort und das initiare da capo. Und dann ist das dazugekommen mit Landessekretär. Und dann habe ich gesagt, okay, ein nicht ausgelebter Lebenstraum. Jedenfalls war das ein Master, wo wir uns sehr stark mit Philosophen beschäftigt haben. Das war dann zusätzlich nochmal eine sehr interessante Sache, also Foucault und so weiter. Es gibt einen anderen Blick für die Sache. Eine andere Sache sind zum Beispiel die Ethikschriften von Baumann. Ich weiß nicht, ob das jemand sagt, das der im Prinzip den Holocaust moralisch, philosophisch versucht zu erklären. So. Und auch das gibt einen Blick auf Organisationen und auch politische Parteien, der nicht immer unbedingt positiv ausfällt. Deswegen, wenn Sie mich fragen, ob ich die SVP kritisch auch jetzt noch sehe, bei all der Begeisterung, die ich habe, ja, es gibt sehr große Vorbehalte, die ich habe. Und Nix England war dann auch nochmal eine sehr bildende Erfahrung. Ich hatte das Glück, noch Erasmus vor Brexit zu machen. Und denke, das Campusleben dort ist eine Sache, aber die andere Sache ist, die Vorlesungen, die ich genießen durfte, waren sehr, sehr praktisch.
Das heißt?
Campaigning und so weiter, also effektiv das Handwerk sozusagen. Das war dann auch nochmal mega interessant, weil wir wirklich handwerklich auseinandergenommen haben, das Referendum zum Brexit und gewisse Mechanismen, die man dann auch versteht, dass da eigentlich eine Jugend um ihre Zukunft betrogen wurde. Das ist zum Beispiel.
Aber was haben Sie handwerklich da gelernt, dass Sie vielleicht auch mitgenommen haben?
Naja, zum Beispiel so Grundlagen von Campaigning. Der Umstand zum Beispiel, dass man hergeht und wenn ich ein politisches Narrativ aufziehe, dann muss ich es in eine Geschichte packen. Ich habe ein Problem, ich habe die passenden Lösungen, ich habe die passende Mannschaft und ich muss die Lösung dann auch herbeiführen. Und ich meine, ganz gut oder ganz toll sieht man das beim ersten Wahlkampf von US-Präsident Obama, mit Yes We Can. Das ist handwerklich sozusagen, weil das waren die Papers, die wir damals studierten und dann angelegt haben auf den Brexit.
Dort, und auch da ein bisschen der Beginn auch mit Social Media schon, also Wahlkampf auf Social Media.
Ganz genau. Wobei, man muss so sagen, der Wahlkampf auf Social Media, das bisschen soll mich die Experten nicht teilen und fehlern, der war aber vor 10 Jahren zum Beispiel wesentlich einfacher als heute. Jetzt sind wir ja sowieso in einer Phase, wo man überhaupt keine politischen Inhalte mehr bewerben darf. Und ich kann dem schon etwas abgewinnen auch, so ist es nicht.
Sie haben davor erwähnt, Sie sind kein Freund von Social Media.
Nein,
nicht. Aber Ihre Arbeit ist ja damals um den Landtagswahlkampf 2018 gegangen, wo Sie untersucht haben, wie die Parteien Social Media bereits nutzen. Also Facebook damals, glaube ich, ein bisschen mehr als Instagram und damals noch Twitter. Sie haben damals... Ist dann auch ein Artikel in der Politik erschienen, 2019 war das. Sie haben da einen interessanten Satz in der Analyse dann auch geschrieben. Ich zitiere, die Daten, die für Instagram gesammelt wurden, beziehungsweise die aufbereiteten Interaktionswerte, weisen darauf hin, dass in diesem Medium Potenzial für zukünftige Wahlen liegen. Und es fällt auf, dass die Südtiroler Freiheit insgesamt in allen drei Netzwerken sehr aktiv ist. Also im Grunde genommen haben Sie ja antizipiert, was dann 2023 de facto so war. Der Wahlkampf 2023 ist ja wirklich sehr stark auf Instagram, vor allem Südtiroler Freiheit. Ich behaupte jetzt mal, alle anderen Parteien haben es vielleicht auch ein bisschen
verbannt,
auch die ihre Partei. Obwohl sie es eigentlich ja schon Jahre davor gewusst haben.
Also ja.
Würden Sie heute sagen, da ist was...
Das ist jetzt natürlich schön und gemein gleichzeitig. Man muss wissen, ich wollte ja eigentlich in den Universitätsbetrieb. Und sagen wir mal so, ein solcher Satz ist natürlich, das bestätigt das eigene Ego wie nichts anderes, wenn man den damals so schreibt. Auf der anderen Seite muss ich sagen, 23, das stimmt, das wäre eigentlich zu sehen gewesen, aber man hat das auch gesehen. Es war eine, also für mich war es eine bewusste Entscheidung, das kann man mir vorwerfen oder auch nicht, aber wie ich glaube, eine begründete Entscheidung, zwar auf den sozialen Medien präsent zu sein, es aber nicht zu überziehen. Und der Punkt ist folgender, sie waren, also die Südtiroler Freiheit war zum 23, ich rede jetzt rein handwerklich. Mhm. Politisch, inhaltlich bin ich ganz, das muss ich schon
Sie
betonen.
Sie sitzen hier als Geschäftsführer, so, Sie dürfen handwerklich
ganz, ganz,
reden.
Handwerklich muss man sagen, haben Sie ja und machen Sie immer noch einen guten Job. Die Südtiroler Volkspartei ist auch in ihrer Hauptstruktur einfach anders organisiert. So, und der Umstand, wir haben das 2022 vor allem mitbekommen bei den Parlamentswahlen, wenn wir Beiträge sehr stark monetarisiert haben, also beworben haben, dann haben wir ganze Leisten von Shitstorms bekommen. Die müsste man, wenn man es handwerklich geschickt machen würde, gut machen würde, auch meinen eigenen Anspruch genügen würde, müsste man das moderieren, gegenhalten und so weiter. Und deshalb war es schon ein Stück weit auch eine bewusste Entscheidung zu sagen, wir setzen nicht in dem Ausmaß, wie es die Südtiroler Freiheit getan hat, auf die sozialen Netzwerke. Obgleich, und das muss ich dann auch sagen, wenn ich jetzt dann die Reports von 23 hernehme, für das Budget, das wir sozusagen dafür reserviert hatten, war es nicht so, dass der Wahlkampf online unerfolgreich war. Plus, was man auch sagen muss, es ist so, und das wissen wir, das ist einer unserer großen Schwachpunkte, das Interessante ist, dass wir bei den Jugendwählern eigentlich nicht, also bei den Erstwählern nicht das große Problem als Südtiroler Volkspartei haben. Da können wir durchaus mithalten, das zeigen auch die Umfragen, die publik sind. Das Problem haben wir mit Leuten in meinem Alter.
Das heißt, du in der Spanne zwischen 30 und
45? 50. Und das ist auch erklärbar, weil es ist, da sind wir zum Beispiel bei einem Punkt, wo Sie vorher gesagt haben, die Südtiroler Volkspartei muss Antworten liefern, unumwunden.
Sie muss sich zuerst vor allem Fragen stellen, glaube ich.
Ja, richtig. Und richtig, dann? Aber vielleicht, um es ganz, ganz klar zu sagen, ich war letzte Woche eingeladen zu einer Tagung in München, wo alle Generalsekretäre der Christdemokraten teilgenommen haben. Da waren dann der Martin Huber, Ninnemanns, Marchetti von der ÖVP und so, also wirklich die Haute-Volée und ich. Und da war dann ein junger Mann, mein Alter, mit Namen Hux. Hux ist vielleicht einigen ein Begriff als Zukunftsforscher. Das ist jetzt der Junior, sagen wir, der, was das Erbe seines Vaters antritt.
Echt, der Sohn? Interessant.
Der ist mega interessant. Also der hat einen richtig tollen Vortrag sozusagen gehalten und der hat uns schon die Deliken gelesen. Und das kommt nicht von ungefähr. Also, und die Herausforderungen sind groß, weil, sagen wir so, ich sehe es an der eigenen Vita. Wenn ich hergehe und sage, meine Eltern konnten sich damals von ihrem Lohn ein Haus bauen in dem Ausmaß, dann ist es so, ich verdiene mein Geld in der Partei. Es ist jetzt nicht ein übermäßiger Lohn, aber es ist jetzt auch wirklich nicht der schlechteste Lohn. Aber wenn ich müsste etwas Vergleichbares aus dem Boden stampfen, Dann würden mich die Zinsen erledigen oder meine Enkel würden die ganze Sache noch abtragen. Also wir gehen in Richtung Schweizer Modell, wo gegenüber den Banken ein sogenanntes Ewigkeitsversprechen gemacht wird, dass ganze Familiengenerationen Häuser abzahlen. So. Und das muss man jetzt zusammenlegen, eben mit meiner Generation, die großgezogen wurde von einer Boomer-Generation, für die es immer nach oben ging. So. Sehr viele meiner Freunde oder Bekannten tun auch ihre persönliche Verwirklichung gerade an dem Bau eines Wohnheimes oder so, ihre Erfolgsbilanz als Mensch messen. So. Und dann wird man dem ausgesetzt. Also die Eltern, meine Elterngeneration konnte noch das bauen und die Eltern, unsere Eltern haben sozusagen den Aufbau gestartet, weitergetragen und jetzt kommt diese Generation, die so weit weg ist, sich das zu ermöglichen zu können. Und der hat uns dann im Prinzip gesagt, liebe Leute, der Generationenvertrag, so wie wir ihn kennen, ist tot. Mhm. Gleichzeitig hat er auch gesagt, man muss sich bewusst machen, dass wir uns jetzt an einem Zeitpunkt befinden, der transformativ wieder ist, der Umwandlung verspricht, der Entwicklung verspricht, wo Umwälzungen im Gange sind. Das alles in Kombination, das bedeutet natürlich sozialer Sprengstoff. Und ich glaube zum Beispiel die Volksparteien oder die Parteien in der Mitte, heißen wir sie so, deren große Aufgabe ist, darauf eine Antwort zu geben. Aber sich dessen bewusst zu machen, das ist schon was Erstes, zu verstehen, wohin das geht.
Das ist immer der erste Schritt. Aber ist sich die SVP bewusst?
Also ich sitze vor Ihnen und spreche das aus.
Ja.
Ich bin jetzt nicht die hellste Kerze auf der Torte in der Südtiroler Volkspartei. Es gibt durchaus intelligentere und erfahrenere, und ich gehe schon davon aus, dass Sie das haben. Nur die Antwort darauf, die ist ungleich schwer. Die Fairness muss man auch haben. Und in Südtirol sind wir vielleicht noch einigermaßen gut aufgestellt, weil einfach die Eigentumsquote so hoch ist. Das heißt, wir haben jetzt die Chance, uns noch rechtzeitig Gedanken zu machen, wie wir das organisieren. Und da gibt es auch Antworten, für mich persönlich zum Beispiel, das ist so ein Gedankenspiel, nicht? Ohne dass ich es jetzt konkreter machen könnte, aber wir haben die Demografie, die wir haben, wir haben die Vermögensverteilung, die wir haben. Trotzdem wird die Hauptsteuer immer noch von der Arbeit abgezogen. Mhm. So, da gibt es diese Idee, will es auch ausweisen, ich glaube, das war der David Richard Brecht, der sagt, wir müssten eigentlich darüber nachdenken, eine Kapitaltransaktionssteuer einzuführen, weil sie wirklich fair wäre. Also wenn ich beim Bankomat, aber das sind so Gedankenspiele, die müsste man stellen und dann müsste man schauen, okay, was wäre jetzt auf Provinzkontext in diese Richtung anwendbar?
Sie sagen selbst, könnte man, müsste man, sollte man, ja. So im Konjunktiv gesprochen. Ja. Jetzt sind Sie aber doch natürlich inhaltlich, politisch sind andere am Zug, aber nichtsdestotrotz sitzen Sie ja an einer wichtigen Stelle in dieser Partei. Mhm. Sie sehen die Leute, Mandatare, Funktionäre ein- und ausgehen, Sie sitzen an den Verhandlungstischen, in den kleinen Sitzungen, in den großen Sitzungen, Ortsausschüssen, in den großen Parteileitungen. Und Sie haben ja auch Einfluss und Sie haben den Überblick, behaupte ich jetzt mal. Da müssen Sie doch ganz konkret sagen können, ist sich die SVP all dessen bewusst? Das wäre schon mal der erste Schritt. Und wenn sie sich bewusst ist, welche Strategie fährt sie? Wie kann man sich das vorstellen? Wie läuft das in der SVP?
Also das kann man auch ganz offen ansprechen. Nicht? Es gibt informale Gespräche, weil mit dem einen oder anderen versteht man sich besser, dann geht man einmal auf den Freiraum ein Bierl trinken oder ein Wasser oder was es halt dann ist und nachher politisiert man und spricht über diese Sachen. Dann gibt es Angelegenheiten, wo ich einfach Wert darauf lege, dass ich gehört werde. So, wo ich gleich, das würde ich jetzt auch für mich behalten, aber wo das eine oder andere schon auch etwas bewirkt hat. Und dann haben wir ja diesen Grundsatzprozess, der jetzt hoffentlich bald in die Gänge kommen soll.
Aber ist so ein Grundsatzprozess, Grundsatzpapier, ist das noch zeitgemäß?
Meiner Meinung nach sehr.
Warum?
Weil Sie haben recht, dass der Zeitgeist leider Gottes momentan ein anderer ist. Aber wir brauchen das. Wir brauchen eine Idee, wo wir hinwollen. Und dann muss man unterscheiden, ist es unter Anführungszeichen Regierungshandwerk, dass ich in einer Spanne einer Legislatur, einer halben Legislatur mit einem Landesregierungsbeschluss oder was auch immer machen kann. Dann gibt es Programme, die weitergreifen. Ein solches Programm wollen wir jetzt ja in Gang setzen. Und dort ist es aber gleichzeitig wichtig, weil, sagen wir, so wie ich mich jetzt hier ausdrücke, so wie ich jetzt spreche, ich mache mir keine Illusion, das ist auch teilweise sehr weit von der Lebensrealität vom Menschen weg. Das arbeitsteilig aber trotzdem gut hinzubekommen, das wird die Herausforderung werden. Das wird die Herausforderung werden, aber das ist zum Beispiel der nächste spannende Punkt, auf den ich mich unglaublich freue. Mhm.
Und wie startet er und wo startet er und mit wem startet er und wie funktioniert das?
Das ist dem Obmann vorbehalten.
Ah, okay. Okay. Aber gut, es wird eine Strategie jetzt schon geben.
Ja, ja, die gibt es.
Also rein handwerklich.
Ja, ja.
Die
kann man schon sagen.
Im Großen, im Kleinen.
Nein, wir sind im Austausch mit der ÖVP, mit der CSU, mit der CDU. Die haben ja jeweils solche Programme geschrieben. Und zumindest meine Meinung ist jene, dass Dinge, die gut gemacht wurden, nicht neu erfunden werden müssen. Ein jetzt vom Prozedere her. Und wir sind immer noch in Austausch mit diesen Partnern und demgemäß wird man sich dann auch zusammensetzen und dann das für die Südtiroler Volkspartei passende Instrument finden.
Und wie viel Zeit gibt man sich da?
Ich hätte das schon gerne noch vor den Parlamentswahlen auflegen.
Also doch schon ein Stück weit hin noch.
Ja, aber man täte es unterschätzen. Also ich kann es vom Regierungsprogramm sagen, das ist nicht ohne. Das ist wirklich nicht ohne, auch die Balance dann zu finden, die Ausgewogenheit zwischen den verschiedenen Themenbereichen.
Weil wir von den sozialen Medien gesprochen haben und sind Sie da ein bisschen skeptisch und eher auf der Bremse jetzt auch, was die SVP betrifft. Man muss jetzt nicht mit jedem Trend und man muss nicht ständig alles, die Inhalte über soziale Medien kommunizieren, weil es teilweise auch schwierig ist. Mhm. Haben Sie persönlich, sind Sie auch schon mal betroffen gewesen von Shitstorms, von irgendwelchen Anfeindungen oder sagen Sie, ich bin so weit, lasse ich mich gar nicht ein, dass mir das passieren könnte?
Also vielleicht zwei, drei Gedanken, wieso meine sehr, sehr negative Haltung zu der Sache entstanden ist. Es ist ja nicht mal unmittelbar politisch, aber wenn ich mir denke, heute hat, und das meine ich im wahrsten Sinne des Wortes, jedes Kind Zugang zu diesen Dingen. Und dann denke ich jetzt nicht mal politisch, sondern ich denke zum Beispiel an die Bilder, leider Gottes, die momentan im Gaza sind. Ich denke an die unzähligen Videoclips von Drohnenangriffen an der ukrainischen Grenze, die Brutalität, die vermittelt wird. Und wir lassen Kinder, Jugendliche freien Zugriff auf diese Bilder. Das macht etwas mit Erwachsenen. Also wenn ich solche Bilder sehe, mir geht es dann nicht gut. Ich möchte nicht wissen, wie es einem Neunjährigen oder einer Neunjährigen geht. Deshalb so viel Versprechungen das Internet bietet und die sozialen Medien. Ich glaube, wir müssen da einen Weg finden und mir geht es zu wenig weit zu sagen, wir müssen den Kindern den richtigen Umgang lernen. Sondern ich denke nicht oft in Kategorien von Verboten, aber in dieser Sache denke ich in Kategorien von Verboten. Also wie ein Alkoholverbot.
Erst ab einem gewissen Alter.
Ja, ganz genau. Und ich sehe das wirklich als notwendig. Diese Verrohung, also wenn man sich teilweise dann anschaut, auch bei unseren Posts, was da teilweise geschrieben wird, es ist dermaßen unter aller Sau. Oder auch andere Politiker, nicht nur SVPler, auch andere Politikerinnen und Politiker. Es ist dermaßen unter Sau, das ist einfach.
Also, das heißt, man kann fast hineinschreiben, was man will, es ist garantiert, dass trotzdem irgendjemand...
Es ist fast so, als ob jeder Scham irgendwie weggeblasen wäre. Also man, das hat dann nichts mit politischem Ausdruck oder Meinungsfreiheit zu tun, das ist einfach mangelnde Bildung, Grausamkeit, Kleinlichkeit, Böswilligkeit, Aggressivität, das ist einfach furchtbar. Das ist für mich auch für nichts zu rechtfertigen. Das sage ich ganz, ganz deutlich. Und da würde ich sogar einen Jürgen Wirth an der Leyen zur Seite springen. Dass zum Beispiel Familien bedroht werden, dass Mordandrohungen sind, wie einer Brigitte Foppa oder sonst jemanden. Das geht einfach nicht. Ich persönlich bin sehr zurückhaltend im Internet. Ich genieße meine Rolle dort, wo ich bin, dass ich nicht zu viel kommunizieren muss. Und so die Selbstdarstellung als solches in eigener Sache liegt mir auch nicht unbedingt. Das tue ich sehr selten. Und wenn ich es denn tue, dann in der Regel so, dass man jetzt Shitstorms nicht unbedingt fürchten muss. So
Sie haben also auf alle Fälle ein ruhigeres Leben.
Ja.
Also man erspart sich viel Zeit. Aber fällt es Ihnen manchmal schwer? Ich schätze mal rein von der Generation, die Sie sind und vielleicht Ihr soziales Umfeld auch. Ist wahrscheinlich aber ein anderer Umgang damit, oder, als Sie persönlich das jetzt handhaben?
Na, also da bei mir sind alle Leute, was ich erkenne, ist ehrlicherweise, dass das oft so eine Scheingröße von Öffentlichkeit ist. Ich habe zum Beispiel sehr viele persönliche Freunde, die haben sich schon von Instagram und Facebook verabschiedet. Weil sie sagen, das müssen sie sich nicht geben. Und es hängt aber auch ehrlicherweise, vielleicht um es wieder ein bisschen handwerklich zu sagen, und ein bisschen sachlicher zu sagen. Es hängt aber auch damit zusammen, wie ich Politik verstehe. Kommunikation und Sachen erklären ist wichtig, damit die Leute wissen, was bekomme ich, wenn ich XY wähle. Aber von der politischen Arbeit als solches macht das 20% aus, vielleicht. Und ich persönlich stehe sowieso für eine Politiküberzeugung, da will jetzt niemandem zu nahe treten, aber ich sehe mich nicht und will auch den Schuhschachtelverkäufern, weil das ist schon mein Spruch, den Schuhschachtelverkäufern nicht zu nahe, also den Schuhverkäufern nicht zu nahe treten. Die Schuhschachtel interessiert mich nicht, mich interessiert der Schuh. Ich will, dass der Schuh ist, ob der dann in Karton eingepackt ist, in Plastik heutzutage nicht mehr so, aber halt, um es bildlich mal darzustellen. Ich habe wesentlich lieber ein Gesetz.
Der Schuh muss passen.
Der Schuh muss passen, ganz genau. Und das ist das, weshalb ich sowieso bei der Kommunikation oft auch mir denke, weiß nicht, ob das nachher gewinnversprechend ist, aber oft einmal ist weniger mehr. Mhm. Weil ich glaube, man sollte sich dann zu Wort melden, wenn man dann auch etwas zu sagen hat.
Ich habe Sie unter anderem ja auch gebeten, ein Foto mitzubringen, wo Sie sagen würden, das ist für Ihre politische Laufbahn, für Ihr politisches Leben irgendwo Highlight oder ein wichtiger Moment gewesen, mhm, oder ein Moment, der für Sie wichtig war, wenn er vielleicht auch jetzt in der Öffentlichkeit nicht wichtig war. Mhm. Welches Bild haben Sie mitgebracht?
Also, es ist zwar auch politisch, es ist ein Foto von uns als Team bei der Landesversammlung, bei der, mhm, Fotobox, kurz vor wir...
Landesversammlung von welchem
24.
Jahr? 24.
24.
Also man sieht Sie und ganz viele Mitarbeitende der SVP.
Ganz richtig.
Mit lustigen Brillen auf.
Ja.
Da konnte man sich so eben in dieser Fotobox fotografieren lassen und hinstellen. Mhm. Erklären Sie es ein bisschen, warum dieses Foto?
Sie haben mich gefragt, was einen ganz wesentlichen Teil meines Jobs ausmacht und warum ich bin, wo ich bin. Mhm. Auch wegen diesen Leuten. Mhm. Ich werde es nicht müde zu betonen, dass erfolgreiche Politik ganz wesentlich von den Leuten dahinter, mhm, abhängt. Der sogenannte Sotto-Gouverneur. Die mit Leidenschaft, die mit Einsatz, die über jeden Kollektivvertrag hinaus sich bemühen, sich einsetzen, versuchen einen Beitrag zu leisten. Und ich habe zumindest meinem Team in der Brennerstraße sehr, 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 sehr viel zu verdanken. Mhm. Weil das jetzt rein organisatorisch zum Beispiel und handwerklich 23, das so gelaufen ist, wie es gelaufen ist, in Erbringung der erwünschten Standards, der Erwartungshaltung, mhm, von den zu Wählenden damals, das ist ganz wesentlich auch Ihnen zu verdanken. Persönliche Sympathie, Freundschaft und so weiter spielen da für mich eine sehr große Rolle und vor allem auch die Loyalität, die, mhm, diese Leute, die man gegenseitig hat. Deswegen im Prinzip dieses Foto, weil wir uns als Mannschaft in der Brennerstraße tatsächlich verstehen. Das ist im Wesentlichen das. Weil sonst war das ja eigentlich, und das hängt mit dem zweiten Foto zusammen, sonst war das eigentlich eine ziemlich einschneidende Landesversammlung. Mhm. Das zweite Foto zeigt im Prinzip mich auf dem Rednerpult. Ich habe kein besseres gefunden.
Mhm. Landesversammlung?
Genau, das war
im Rainer Kursaal.
Das war vermutlich meine erste und letzte Rede als Landessekretär auf der...
War das dann auch 24, dann im Frühjahr?
Genau, mhm, ganz genau. Da wusste ich, sagen wir, das war der Obmannwechsel. Mhm.
Sie wussten damals schon, dass Sie da...
Dass der Wechsel statt, dass eine Reorganisation, mhm, genau, stattfinden, ja, wird. Und damals, da sind mir in der Zeit sind mir unendlich viele Gedanken durch den Kopf gegangen. Im Sinn von, wir hatten einen Parteiobmann, der war Teil der Landesregierung, mhm, und dann funktioniert das dann dem Landessekretär nicht gewählt und Obmann in der Landesregierung sehr gut, weil der Informationsfluss einfach passt.
Mhm, so. Also Philipp Achammer damals.
Ganz
noch.
Genau, und als es sich dann schon abgezeichnet hatte, weil bei dieser Versammlung wurde ja Dieter Steger,
genau,
gewählt,
ja, zum Obmann, ne, gewählt.
Und ich kann mich erinnern, ich bin damals einige Wochen vorher mit Dieter Steger zusammengesessen, ich habe ihm angeboten, schau, ich werde ja keine, mhm, Ronje machen, ich gehe, weil, mhm, ich glaube nicht, dass sie
wenn
das Profil...
Wenn du nicht
mit
mir arbeiten kannst, dann...
Mhm. Nein, weil ich in ihrer Angst gehabt, dass sie ganz ehrlich das, was von mir verlangt wird, mhm, beim besten Willen nicht mehr stemmen kann. Also, mhm, die Betriebsführung hier, die Organisation der Partei und dann parallel auch noch das Studieren von Beschlussanträgen und Landesgesetzen, das schaffe ich einfach, mhm, nicht.
Also, da scharnier zum Landtag, zur Fraktion und Partei.
Genau.
Zum dem ganzen anderen Rest.
Genau. Und sagen wir, da ist sehr, sehr vieles in mir umgegangen. Nicht? Und noch, mhm, ist das einfach... auch eine große Ehre, vor einer Landesversammlung als Redner reden zu dürfen. Mhm. Es war dann ganz lustig, weil ich hatte, da war dann auch der Antonio Tajani im Publikum, ich hatte mir vorher eine Rede vorbereitet, hatte dann eine alte Version von dieser Rede in der Tasche, hatte die Brillen vergessen, das Licht war semi-ideal, man blickt in einen, weil das muss
man... Wie kann man die Brille vergessen?
Ja, ich habe 0,5 und 0,75. Ah, so. Okay. Aber für das Mühe auf der Bühne, damit man Buchstaben lesen, mhm, kann, ist das natürlich schon...
Von
so
Vorteil, wenn man sie aufhat.
Ganz genau. Ne? Noch dazu kommt, man blickt in einen schwarzen Saal. Also, wenn jemand mal die Gelegenheit hat, nach mir reinzukommen...
Ja, finster.
Ja, mhm, ja. Ist ja auch eine Ratio, weil man natürlich irgendwo versucht...
Wir wundern uns immer, wieso man das mit dem Licht so macht bei der Landesversammlung. Also auch,
aber wir haben Besserungen gelobt und versuchen es. Damit es ein bisschen besser wird. Mhm.
Also haben Sie was gemacht aus dem Stegreif?
Also muss ich ungefähr, weil den ein oder anderen Wortfetzen habe ich dann verstanden. Mhm. Und habe diese Rede gehalten, auch im Wissen, dass das jetzt, wie gesagt, also die Sache ist, nicht? Und das muss ich zum Beispiel auch den Dieter Steger hoch anrechnen. Der hat gesagt, Martin, jetzt bleibst du mal ruhig, da passiert nichts, du bleibst genau da, wo du bist. Er überlegt, das mit dem Harald zu machen.
Mhm. Also mit dem Harald Stauder, genau. Dem gewählten, neu gewählten SVP-Abgeordneten, der Fraktionssprecher war und der heute auch Landessekretär ist.
Genau. So können wir die Zusammenarbeit organisieren und zumindest mein Empfinden ist, dass sie relativ gut organisiert ist.
Das heißt, Ihr Auftrag, Ihr klarer Auftrag als Landesgeschäftsführer ist, alles was rund um die Organisation, die betriebliche Führung.
Auch das Politische. Mhm. Wenn ich und der Harald und der Obmann zusammensitzen, dann unterhalten wir uns zu 90% über politische Inhalte. 10% organisatorisch bei Sachen, wo ich einfach das Okay des Parteiobmannes oder seine Meinung und die des Landessekretärs hören möchte, weil es damit unter größere Entscheidungen sind, Stichwort zum Beispiel der Verkauf. Das sind dann Sachen, wo wir alle drei zum Beispiel zusammensitzen. Oder wenn, aber das eine überschwappt zwangsläufig mit dem anderen. Nicht organisatorisch natürlich, zum Beispiel jetzt beim Grundsatzprogramm, passiert sehr vieles, oder eigentlich ausschließlich dort. So, da das Politische nicht mitzudenken, wäre tödlich. Deswegen, es ist schon eine sich überschneidende Sache, aber ehrlicherweise muss man sagen, dass dieses Modell zwischen Geschäftsführung und auch politischer Geschäftsführung und einem politischen Landessekretär oder Generalsekretär, das ist jetzt nicht eine Neuerfindung von der SVP, sondern das ist eigentlich gang und gäbe, wenn man jetzt SPÖ, ÖVP.
Das heißt, sie haben sich gut eingearbeitet und alle drei habt ihr euch, oder haben sie sich
irgendwie
gefunden?
Also mein Empfinden ist, wir sind zwar jeweils unterschiedlich.
Das muss ja nicht von Nachteil sein.
Nein, aber ich empfinde es auch durchaus als bildend für mich selbst. Aber ich werde auf Augenhöhe praktisch. Deswegen wüsste ich nicht, worüber ich klagen sollte.
Macht Politik Spaß?
Ja.
Warum?
Weil es ein enormes Privileg ist. Weil es, ich empfinde es zumindest so, es ist ein enormes Privileg gepaart mit enormer Verantwortung. Weil bis zuletzt ist es so, dass in einer repräsentativen Demokratie die Bürgerinnen und Bürger, gewählten Politikern und damit nachgelagert irgendwo auch den Apparat, das Vertrauen geben, zu sagen, du darfst Entscheidungen treffen, die mitunter mein Leben ziemlich stark beeinflussen können, im Guten wie im Schlechten. Und deshalb die Verantwortung, die sehr große Verantwortung und auf der anderen Seite das Privileg. Ich alleine, mein Mann aus dem Finchgau, ich wäre zum Beispiel sicherlich nie in die Situation gekommen, dass ich im Juli diesen Sommers den Bundeskanzler treffe und mit ihm sprechen darf. Und das ist natürlich ein Privileg, wie es nur wenigen zuteil wird. Zugang zu Informationen, zu verstehen, wie gewisse Apparate funktionieren. Vielleicht ohne jetzt in medias res zu gehen, aber auch ein Verständnis für die jeweiligen Seiten aufzubringen. Weil Sie vorher gemeint haben, die Basis und die da oben. Es ist einfach so, dass eine andere Ratio jeweils greift. Die Kunst ist, die Schnittmenge zu finden, wo man sagt, es passt. Aber dass Entscheidungen an der Spitze teilweise recht einsam auch getroffen werden und dass ich sehr großen Respekt davor habe, und eigentlich auch nie in diese Lage kommen möchte, so, weil mir vermutlich der nötige Biss fehlt, ist es trotzdem das Verständnis, das die Sache ausmacht.
Ja, den Spagat finden war ja auch immer irgendwo die Kunst dieser Partei, so dass man das schafft, in dieser großen Gemeinschaft da dann doch eben diese Schnittmengen zu finden und herauszuarbeiten und dann auch entsprechend die Politik umzusetzen, die daraus resultiert. Weil Sie sagen, den nötigen Biss, welche Eigenschaften braucht es denn in der Politik?
Also meine Beobachtung ist, dass es verschiedene Politikertypen braucht. Wirklich verschiedene. Sondern man kann nicht sagen, ein Individuum braucht.
Aber die Eigenschaften, egal welcher Typ das dann ist, aber die Eigenschaften, die sehr nützlich sind in der Politik.
Ja, es gibt Eigenschaften, die sicherlich nützlich sind. Also im Sinne von Kommunikationsfähigkeit, sich erklären können, eine gewisse Ausstrahlung zu haben. Das ist natürlich trotzdem sehr hilfreich. Und danach eben, wie gesagt, gibt es aber, glaube ich, braucht es das Zusammenspiel von verschiedenen Dingen. Es braucht denjenigen, der ein sehr großes Selbstbewusstsein hat, damit er die Entscheidungen treffen kann, die er zu treffen hat. Es braucht den Machiavellisten oder die Machiavellistin und es braucht den Moderierenden, den der zusammenführt. Es braucht eventuell auch den Intellektuellen, den Denker. Es braucht ein Zusammenspiel von vielen Dingen. Und im besten Fall geschieht das konstruktiv, weil dann das Optimale bei der Sache rumkommt. Der Homo Politicus, da wäre ich vorsichtig, das zu definieren.
Ja, alles in allem kann man nichts in sich vereinen. Also all diese Eigenschaften, das ist dann ein Glücksfall.
Ja.
Gibt's sicher.
Gibt's, aber ich glaube, es gibt.
Aber Fehler, in dem Sinne hat jeder seine Macken und seine Schwächen. Was können Sie gut?
Ich hatte Angst vor dieser Frage.
Ehrlich?
Ja.
Soll ich bei den Schwächen anfangen? Na, ich finde es schöner, wenn man sagt, was man gut kann.
Lassen Sie mich das so beantworten. Ich hoffe, dass Leute von mir sagen, dass ich einigermaßen ehrlich bin, dass ich Durchhaltevermögen habe, dass ich fest zu meinen Überzeugungen stehe. Das sind so die drei Eigenschaften, von denen ich, und dass ich versuche, auf alle zu schauen. Wenn jetzt ein Bürger bei mir drüben kommt dann und schildert mir etwas, dass ich helfen kann, sozusagen, nicht? Dass ich hilfsbereit bin, das wäre das als Adjektiv. Und vielleicht, dass er nicht ganz dumm ist. So möchte ich, dass mich Menschen sehen. Ob es dann so ist, sollen dann die Leute selbst beurteilen. Und die Schwächen, die liegen auch, glaube ich, da kann ich ein bisschen direkter sein. Ich glaube, ich bin oft zu zaghaft.
Das ist eigentlich schade. Wieso ist es immer so schwer, zu seinen Stärken auch zu stehen? Das ist doch eine tolle Sache. Jeder hat Stärken. Ich finde, man soll auch die Menschen in seinen...
Ganz genau. Aber es ist halt besser, wenn jemand anderes die Stärken in jemandem erkennt, als dass man selbst sozusagen... Sag mal, was ich von mir weiß, ist, ich bin ein resilienter Charakter. Mhm. Ich bin ruhig, glaube ausgeglichen zu sein und ich bin belastungsfähig. Mhm. So, das sind Dinge und von der Intelligenz her werde ich vielleicht guter Durchschnitt sein. Und
was das bringt Sie aber so richtig auf die Palme?
Was bringt mich so richtig auf die Palme? Da müssen mehrere Sachen zusammenspielen. Mhm. Also normalerweise, was ich überhaupt nicht haben kann, ist, sagen wir, wenn man im Dialekt sagt, das Hinterfutzige. Mhm. Wenn jemand ein Problem mit mir hat, dann bin ich froh, wenn er es mir direkt sagt. Und was ich absolut nicht abhaben kann, ist Egoismus. Egoismus gepaart mit Geltungsdrang. Das ist so eine Kombination. Aber ob mich das auf die Palme bringt...
Man sieht es Ihnen an, das widert Sie an.
Okay, das ist vielleicht, okay. Das ist, aber ob es mir auf die Palme bringt, das weiß
ich nicht. Also auf die Palme so, Sie können auch auf den Tisch schlagen und mal laut werden. Man muss nicht immer laut werden, um seine Sachen zu
deponieren. Aber das ist vielleicht eine der Schwächen. Vielleicht, wenn Sie sagen, eine der Schwächen, ich bin sicherlich zu oft zu lange still.
Still.
So, wo vielleicht oft mal auch ein deutlicheres Wort fallen
nötig
müsste,
wäre oder
so,
okay wäre auch.
Setze ich zu oft auf sanfte Sturheit.
Sanfte Sturheit?
Sanfte Sturheit.
Sanfte Sturheit, ja, das eigentlich habe ich noch nie gehört in dieser Kombination. Ist schön, finde ich.
Ist nicht von mir.
Jetzt wollen wir mal Ihre sanfte Sturheit testen.
Okay.
Ich habe hier eine Schüssel mit Zetteln. Mhm. Wir müssen die nicht alle durchgehen, aber vielleicht finden wir ein schönes Thema, das uns beide interessiert und sonst machen wir weiter.
Ich habe das Entweder-Oder-Spiel geschafft, dann wird das
auch
gehen.
Ja, das ist jetzt kein großes Spiel, das ist jetzt einfach vielleicht thematisch.
Schulden.
Ah, Schulden, schönes Thema.
Yes. Mittlerweile schönes Thema.
Mittlerweile schönes Thema.
Ja.
Die Partei war viele Jahre lang nicht schuldenfrei. Mhm. War eine große Belastung.
Ja.
Man hat es ja gesehen, ist alles immer geschrumpft. Das Team ist geschrumpft, Struktur ist geschrumpft. Jetzt hat man die ganze Bude verkauft, aber man ist jetzt als Mieter drinnen noch und ist mit einem Schlag alle Schulden losgeworden. Ist das jetzt korrekt, wie ich das jetzt beschrieben habe?
Ja, das kann man schon so sagen. Wir haben, ich weiß nicht, ob das interessiert, wir haben einige Kontokredite.
darum. Alles über die SVP interessiert.
Okay, aber die sind wirklich insofern überschaubar, als dass, wenn dann die 2 Promille zum Beispiel im Jahr eintreffen, also über das Jahr netto gesehen, sind wir in jedem Fall schuldenfrei.
Okay. Das erste Mal seit vielen Jahren.
Ja, und ich bin sehr stolz auf dies. Also Stolz ist normalerweise eine schlimme Sache, aber in der Hinsicht darf ich wirklich sagen, also 2019...
Stolz, weil Sie einen Käufer geangelt haben?
Nee, der gehört schon wesentlich mehr dazu, weil wir sind von wesentlich höher gekommen, als ich angefangen habe.
Und wie viel? Wir sind ja immer Zahlen kursiert.
Ich möchte Sie jetzt nicht anlügen, aber ich glaube, 2019 hatten wir einen Schuldenstand von ungefähr 3,5 Millionen Euro. Aber das, geil, da kann ich mich jetzt täuschen, aber es ist in jedem Fall kontrollierbar, weil wir unsere Bilanzen ausweisen. Mhm. Das sukzessive abzuarbeiten, das war mitunter auch eine nicht unwesentliche Herausforderung in der Finanzplanung, in der Budgetierung, in der Tatsache, dass man sich nicht großartig verrechnen darf. Mhm. Das habe ich eigentlich seit 2019 sozusagen auch getan. Und deshalb bin ich schon froh, dass ich hier einen Beitrag leisten konnte. Mhm. Weil das schon, das darf ich auch sagen, mit schlaflosen Nächten verbunden ist. Weil ich habe es vorher gesagt, das Mitarbeiterteam, dass man jetzt mal pünktlich die Löhne auszahlen konnte, die Bankdarlehen bedienen konnte, trotzdem Wahlkämpfe machen konnte. Das ist schon etwas, das mich mit frohem Mut füllt, sozusagen. Und natürlich, das ist jetzt der letzte Schritt sozusagen, aber der war überfällig.
Das ist der letzte Schritt mit dem Verkauf.
Ja.
Hat es lange gedauert, bis man jemanden gefunden hat?
Nein, wir mussten nicht, also das ist vielleicht, das muss man schon sagen, wir mussten nicht verkaufen. Das ist jetzt nicht so gewesen, dass wir das tun mussten. Mhm. Der Punkt ist der, dass eine Partei einen ganz wesentlichen Auftrag hat. Und dieser wesentliche Auftrag ist es, in einer repräsentativen Demokratie Interessensvertretung zu machen. Diese Interessensvertretung muss sich auf irgendeine Art und Weise darstellen. Und das kann ich halt nicht nur mit Luft und Liebe. Das geht bis zu einem gewissen Punkt und danach muss man schon auch hier und da mal für politische Arbeit etwas investieren. Zum Beispiel auch dieses Grundsatzprogramm. Damit sind Kosten verbunden. Um die politische Arbeit zu verbessern, war es aus meiner Sicht, so, ich weiß, da stehe ich ja durchaus in der Kritik, aber aus meiner Sicht stehe ich dazu, das war die goldrichtige Entscheidung, sonst hätten wir jetzt die nächsten Jahre immer weiter Schulden abgeackert und hätten aber, sagen wir, diesen Turning Point nicht schaffen.
Das heißt,
wäre nicht zu schaffen.
Man hat keine Schulden mehr, der Kaufpreis wird wahrscheinlich nicht genannt, oder wollen Sie den nennen? Wie viel haben Sie?
Nein, der wurde schon genannt.
Ah, der wurde schon
der
genannt.
Wurde schon genannt. Nein, der wurde schon genannt, weil dem liegt ein Gutachten zugrunde, also im Sinne von voller Transparenz, dem liegt ein Gutachten, ein Vermögensgutachten liegt dem zugrunde und verkauft wurde ungefähr 1,7. Mhm. Also ich mache kein Geheimnis daraus, weil ich glaube, das ist ganz ein normaler Vorgang. Partei ist eine Partei, aber ist auch ein Betrieb mit Bilanzen, die sie zu führen hat, und ein Vermögenswert, der veräußert wird, sollte passend veräußert werden, nicht verscherbelt werden.
Aber hat man dann jetzt noch Schulden oder nicht? Man hat jetzt einen großen Teil, konnte man abarbeiten
also
in den letzten Jahren.
Die gesamten Darlehen zum Beispiel, um es jetzt ganz konkret zu machen, die ganzen Darlehen sind weg. Mhm. Die Verbindlichkeiten gegenüber Lieferanten befinden sich im Normalbereich. Die Bürgschaften der Mandatare sind weg. Das, was man jetzt halt auch verklickern muss, oder das, was man ganz deutlich sagen muss, ist, wir sind jetzt nicht in einer Situation, in der wir passen. Also wir haben jetzt den Kopf über Wasser. Mhm. Nicht mehr. Jetzt wird es mindestens genauso darauf ankommen, den Spagat zu finden zwischen kluger Finanzgebarung einerseits und andererseits trotzdem die politische Arbeit ein bisschen wieder anzustoßen und anzufachen. Es ist gut, weil betriebswirtschaftlich kann man jetzt ein neues Kapitel aufschlagen. Eventuell auch, wenn ich nicht mehr...
Ein bisschen weniger Druck und vielleicht ein paar bessere Nächte, wo Sie in Ruhe schlafen können.
Ich weiß nicht, ob es aufgefallen ist, aber jeden Tag, wenn ich hier unten vorbeigehe, ich gehe etwas breiter.
Müssen wir mal darauf achten. Aber ist doch gut, aber weil Sie diese schlaflosen Nächte ansprechen... Politik macht nicht nur Spaß und ist nicht nur ein Privileg, sondern ist auch anstrengend.
Ja, klar.
Sie haben es davor auch mal erwähnt, vor allem so die Wahlkampfzeiten, wo es eigentlich keine ruhige Minute, persönliche Minute gibt, wo man da wirklich alles da hineinsteckt. Mhm. Um es vielleicht nochmal auf den Punkt zu bringen, was ist das Anstrengende an der Politik, in der Politik, im politischen Betrieb?
Anstrengend per se ist für mich grundsätzlich alles. Wie soll ich sagen, natürlich ist es anstrengend, wenn ich zu einer Veranstaltung eingeladen bin in Bretau, um jetzt, ne, und ich fahre dann irgendwie um 23:45 von dort zurück ins Finchgau. Das ist natürlich anstrengend, aber der Lohn, wenn man es jetzt ein bisschen pathetisch ausdrücken würde, oder warum man das macht, das entgeltet dann wieder sozusagen. Und es ist eine Frage der Motivation einfach, nicht? Also meine Auffassung ist halt immer die, man versucht es bestmöglich, man versucht es so fair wie möglich, so, und dann fällt man mitunter auch auf die Nase, weil nicht alle sich immer an dieses Fairness-Gebot halten, das kann man auch sagen. Aber ich persönlich habe mir nichts vorzuwerfen. Ich bin in der Hinsicht vielleicht ein schlechter Demokrat, weil ich Wert drauf lege, was mein Umfeld sagt, ob ich in die richtige Richtung gehe und nicht zwangsläufig, was Hinz und Kunz über mich denkt. Oder eine Mehrheit. Oft sind halt auch Entscheidungen zu treffen, die absolut unpopulär sind. Und deswegen bereitet mir das eigentlich relativ wenig Sorgen in der Hinsicht. Ne? Weil ich mir denke, solange ich mir treu bin und solange die Leute rund um mir herum sehen, okay, er fängt jetzt nicht an zu spinnen oder er hebt ab oder keine Ahnung was halt, dann geht es mir gut.
Gibt es etwas, das Sie aber vermissen im politischen Betrieb?
Im politischen Betrieb selbst oder weil ich es mache? Und
nein, vermissen im Sinne von Sie arbeiten an einer Schaltstelle, einer politischen Schaltstelle. Sie haben viel mit Politikern zu tun. Politik ist ihr Alltag, ihr Geschäft. Was vermissen Sie? Also das ist ein ganz weites Feld.
Die notwendige Ruhe, oft Dinge effektiv durchzusprechen, durchzudenken. Wir haben ja vorher darüber gesprochen, die Fragen, die sich stellen, die Herausforderungen, die vor der Tür sind, die sind riesig. Und wenn man voraussetzt, dass wir jetzt wirklich so in einer delikaten Wandelphase sind, dann sehe ich es als mein persönliches politisches Engagement, dem ich mich unterordnen möchte, das bestmöglich hinzubekommen, dass wir nicht irgendwo in blöde Fahrwasser kommen. So. Das braucht eigentlich sorgfältige Analyse und man soll die Themen nicht nur in Kürze durchjonglieren, sondern die notwendige Tiefe sozusagen der ganzen Sache geben. Das vermisse ich ziemlich oft. Und das ist auch das zum Beispiel, wo ich einen Arno Kompatscher oder einen Philipp Achammer oder auch jetzt einen Dieter Steger und andere, wo ich oft so sage, boah, ich ziehe den Hut, weil irgendwo haben diese Leute einen Gang mehr gefühlt.
Geht Politik an die Substanz?
Ja. Ja. Motivation in die Spitzen setzt voraus, dass man sich auch emotional an etwas klammert. Das eine solche Motivation vorhanden ist. Und Emotion geht immer, bei mir zumindest, immer an die Substanz. Ob das jetzt eine positive Emotion ist oder eine negative, ist egal. Und deshalb geht es immer an die Substanz. Ich bin zwar erst 33 zum Beispiel, aber auch ich mache mir oft Vorwürfe, es wäre doch schöner Zeit mit Familie. Es wäre doch schöner, ich bin noch nie aus Europa herausgekommen, sag mal. Das sind alles so Sachen, die sind halt mit der Arbeit, die ich momentan mache, nicht so leicht vereinbar. Weil mal 3-4 Wochen weg sein, ist schwer.
Wie viel vom privaten Martin Karl Bircher gibt es im Moment? Haben Sie Zeit?
Ja, die Zeit gibt es schon, vor allem weil ich in meinem privaten Umfeld Menschen habe, die kennen mich vorher.
Die Sie daran erinnern, dass Sie sich Zeit nehmen sollten.
Dass ich mir Zeit nehmen soll. Und diese wenigen Menschen haben auch die Fähigkeit. Im Grunde meines Herzens bin ich ein Kindskopf. So.
Was ist ein Kindskopf aus Ihrer Sicht?
Leckereien, Blödeleien, keine Ahnung was.
Immer für den Spaß gut.
Ja, so. Und zum Beispiel mein Bruder, mein Jünger, der wesentlich seriöser ist als ich, aber zum Beispiel der kann das in 2-3 Sekunden rauskitzeln. Was ich sagen darf, aber zum Beispiel auch meine Lebensgefährtin, das klingt komisch, aber jedenfalls die bessere Hälfte von mir, die hat diese Fähigkeit auch. Und solange das so noch auf Abruf klappt,
muss man sich um sie keine Sorgen machen.
Nein, genau nicht.
Weil sie sagen, ihr jüngerer Bruder ist seriöser.
Ja.
Jetzt, ich will Ihnen nicht zu nahe treten, aber Sie machen doch einen sehr seriösen Eindruck. Also entweder...
Er ist Arzt.
Ja gut, der Beruf spielt jetzt nicht keine Rolle manchmal.
Also. Ja, aber die werden schon... Sagen wir, die haben,
also von ihrem Auftritt, man sieht sie jetzt selten, man sieht sie meistens mit Anzug, Krawatte, also
das schon.
Vom Auftritt, so wie sie sich geben, wie sie reden. Was ist daran jetzt nicht seriös?
Ja, weil ich mir immer okay, da haben Sie durchaus recht, aber es gibt einen Martin Kadelbircher, der sozusagen in seiner Funktion Dinge macht, noch tut man sich entsprechend irgendwo verhalten und benehmen.
Ich verstehe.
Und dann gibt es einen, wie Sie gesagt haben, einen privaten. Sie würden staunen, wenn ich zu Hause bin vorm Grill, nachher habe ich im Wesentlichen einen Schurz an mit Trainingshosen und Laufschuhen.
Sie müssen mich fragen, was ist auf dem Schurz drauf? Ein Edelweiß?
Die sind bunt gemischt.
Okay. Solange es nicht der rote Schurz ist mit dem Edelweiß, ich glaube, war das nicht mal irgendein Wahlkampf, wo es
diese
roten Schürze gegeben hat? Ganz 2018, glaube ich, war das.
Richtig, aber die sind immer noch gefragt. Ja. Benutze ich mitunter schon auch. Aber auch die traditionell blauen ist nichts zu sagen. Na, jedenfalls.
Man kann mit ihnen viel Spaß haben.
Ich hoffe es.
Also es gibt den politisch professionellen, aber es gibt auch den privaten und die unterscheiden sich.
Ja, ganz wesentlich, würde ich sagen. Ganz, ganz wesentlich. Ich halte eigentlich sonst privat sehr wenig von Geltungsdrang. Am meisten begeistert mich zum Beispiel, wenn ich einen Sonntagnachmittag habe und ich kann mich ganz einem Rezept widmen, was ich vorher noch nie gekocht habe.
Ehrlich, Sie kochen gerne?
Ja, sehr gerne. Jetzt kommt es halt immer weniger, aber es war nie viel. Das Interesse war immer groß und in den Studentenzeiten hat man sich halt gewisse Sachen auch nicht geleistet, weil es irgendwie schon nicht entsprechend gewesen wäre. Aber jetzt zum Beispiel, wenn ich ein Filet Wellington machen kann, das traditionelle Weihnachtsgericht, was ich zum Beispiel jedes Jahr zu meinem Geburtstag mache, ja, Gaudi. Wenn ich YouTube-Köche anschauen kann und das noch irgendwie so mit meinem zusammenbringen kann, ja, Gaudi. Wenn ich zum Beispiel, was mir meine Kollegen zum 30er geschenkt haben, war ein Gutschein in einem Grillgeschäft. Und dann habe ich mir tatsächlich einen schönen Grill gekauft.
Sie grillen gerne?
Ja, das dürfte man gar nicht sagen, was der gekostet hat, aber der hat 2500 Euro gekostet. Ein Napoleon. Das ist einer zum Beispiel. Mhm.
Wie ist es, wenn man am 24. Dezember Geburtstag hat?
Die meisten Leute, wenn sie es erfragen, schauen mich in der Regel mitleidig an. worauf ich sage, das ist eigentlich überhaupt gar kein Problem. Weil
Sie haben da für sich den pragmatischen Ansatz gefunden, schon in der Kindheit.
Nee, in der Kindheit war es eigentlich ein Kosten-Nutzen-Gedanken. Die Eltern hatten ohnehin Mitleid. So, dann kam zum Geburtstagsgeschenk das Weihnachtsgeschenk und der Mitleidsbonus.
Schön.
So, ja,
das
sehr
ist eine
schön.
Gute Idee.
Und mittlerweile verhält es sich so, dass Weihnachtstage in der Regel Tage sind, wo eigentlich alle Zeit haben.
Das stimmt.
Am 25. eine Ausrede zu finden, um zusammenzusitzen, das ist schwer. Oder am 24.
Hat es dann aber auch immer Kuchen gegeben?
Ja, es war immer so eingeteilt.
Nicht nur Weihnachtskekse?
Nee. Also ich habe eine Großmutter, die ist immer noch für ihr Alter phänomenal fit, ist über 90 jetzt. Und hat eine Vitalität, die ihresgleichen sucht. Starke Persönlichkeit. Mhm. So. Wenn immer alle vom Patriarchat reden, wir hatten ein Patriarchat, das Brief und Siegel.
Das von der Großmutter ausging?
Das von der Großmutter ausging.
Väterlichseits, mütterlichseits?
Mütterlicherseits. Mhm. Mütterlicherseits, aber auch, das möchte ich jetzt auch betonen, auch die Großmutter väterlicherseits, das war auch eine Ausnahmefrau. Mhm. Die hatte drei Kinder, die waren am sozialen und praktisch wirklich, also nicht unbedingt viel zu lachen gehabt. Mhm. Also da war eher die Frage, gibt es am Abend dann genug zu essen für alle? Es kam dann noch dazu, dass sie Multiple Sklerose hatte. Deswegen auch eine sehr, sehr starke Frau, die ich sehr lebhaft in Erinnerung habe. Die hat zum Beispiel sehr viel Zeit mit uns verbracht, auch gleich wie die andere Großmutter. Mhm. Jetzt habe ich Faden verloren.
Ich habe gefragt wegen dem Kuchen und dann sind sie jetzt auf ihre
richtig,
Großmutter
und die Großmutter, die mütterlicherseits, so, die legt sehr viel Wert darauf, dass ihre gesamten Enkel zu ihrem Geburtstag immer eine Torte von ihr erhalten. Mitunter auch zwei. Es ist echt eine Bäuerin, so. Dann war die Aufteilung immer eine sehr klare. Vormittags wird der Kuchen abgeholt, also nach einem Frühstück ausgedehnt, wird der Kuchen abgeholt. Dieser Kuchen wird dann zu mittags angeliefert. Und nachher war es gute Tradition, dass mein Taufpate dazu kam, einige Cousinen. Und dann hat man halt so den Mittag sozusagen miteinander verlebt, bis es nachher am Abend die Bescherung gab.
Mhm. Eigentlich nicht schlecht, weil so ist zumindest die Zeit schnell rumgegangen. Ja,
der 24. auch immer noch ist für mich, also wenn mich jemand fragt, was ist für dich der stressigste Tag? Der 24. Es ist Wahnsinn. Schlichtweg Wahnsinn. In der Früh aufstehen, Frühstück essen, dann schläft man halt ein bisschen länger. Mhm. Dann ist es so, dass wenn ich nicht freiwillig in die Dorfbar gehe, dann bekomme ich die entsprechenden Hinweise,
dass man jetzt, sollte doch hingehen,
dass man präsent zu sein hat. Nach Hause kommen, dann fängt eigentlich die Kocherei an für den Abend. Mhm. So, und dann mittlerweile habe ich mir das auch irgendwie angelacht, dass ich es federführend machen muss. So. Und noch ist eigentlich der 24., wenn ich dann irgendwie um 10 Uhr auf der Couch in der Stube bin, dann bin ich eigentlich von allen guten Geistern verlassen.
Mhm. Ja, ja. So. Ja. Herr Pircher, wir haben noch einen Set, wir haben mehrere, wir müssen nicht alle machen. Zum Schluss vielleicht noch einen.
Jetzt heißt es gut aussuchen.
Uff. Was steht drauf?
Ich lasse Sie lesen.
Ah, die Fratelli d'Italia. Ich finde, wir haben die schon abgearbeitet.
Ja.
Vielleicht das Einzige, war es schwierig für Sie, dagegen zu stimmen?
Nein, ehrlich gesagt nicht. Nein, es war nicht schwer, dagegen zu stimmen, weil ich, wurscht, ob es jetzt absehbar wäre oder nicht, ich respektiere grundsätzlich jeden Menschen, aber politisch haben wir halt eine komplett andere Auffassung. Mhm. Und wurscht, in welche Richtung es gegangen wäre, ich hätte mein damaliges Stimmverhalten, könnte ich immer wieder so bestätigen.
Sind Sie von Parteikollegen, Kolleginnen dann in der Folgezeit darauf angesprochen worden oder war das Thema irgendwo?
Nein, ich habe es nicht an eine große Glocke gehängt. So, weil ich bewusst, das war eine Entscheidung für mich. Mhm. Und ich wollte auch zu keinem Zeitpunkt, weil das ist bei uns immer so wieder ein bisschen
das
die Diskussion, es gibt die Guten und es gibt die Schlechten und so weiter. Mhm. Und das gehört einfach für mich nicht zum Stil. Das ist das Gleiche, wie ich jetzt noch nicht so darüber denke, in Kategorie Gut oder Böse. Das war eine Entscheidung. Jeder hat seine Gründe dafür gehabt. Bei mir hat das Nein überwogen, damals. Das habe ich mit voller Überzeugung so gemacht. Ich stehe auch immer noch zu dieser Überzeugung, nur politisches Kapital rausschlagen, das würde mir nie einfallen. Mhm. Weil die anderen haben es auch nicht leichtfertig getan. Also das können Sie mal glauben, es wäre niemand in dem Saal gewesen, der gesagt hat, yippie, wir sind noch 13 und yippie, jetzt müssen wir eine ausgewiesen klar rechte Partei als Partner wählen. Mhm. Das hat gar niemand gesagt.
Im letzten Podcast, in der letzten Folge, war die grüne Fraktionssprecherin Brigitte Foppa zu Gast und ich hatte eine Frage gestellt, wo sie sich schwer getan hat zu beantworten. Mhm. Und ich habe dann gesagt, wenn das nächste Mal ein SVP-Vertreter hier sitzt, dann werde ich ihm diese Frage stellen. Ich muss da ihm jetzt nachkommen, ist keine schwierige Frage. Aber ich habe sie gebeten, sie soll einen Satz vervollständigen, und zwar ein besonderer Satz, der über die SVP noch nicht gesprochen wurde oder über die SVP noch nicht gesagt wurde. Den sollte sie mir nennen. Sie konnte aber irgendwie nicht und meinte, das solle doch besser ein SVP Vertreter tun. Also ein schöner Satz, ein besonderer Satz, irgendetwas, das über die SVP noch nie gesagt wurde. Sie hätten jetzt die Gelegenheit, diesen Satz für die Frau Foppa zu vervollständigen, quasi.
Ich weiß aber nicht, ob sie dann damit zufrieden sein wird. Ich habe auf Facebook, auf meiner privaten Seite, ein Hintergrundbild vom damaligen Bundeskanzler Willy Brandt, der sinngemäß lautete, wenn etwas Gutes bewirkt werden soll, dann hat man auf der Höhe der Zeit zu sein, sich seiner Kraft bewusst sein und dann wird Gutes bewirkt werden. Ich weiß nicht, ob das jetzt der Spruch ist, den über die SVP noch nie gesagt wurde, aber ich glaube, das ist ein Motto, von dem ich hoffen werde, dass wenn wir eventuell in 20 Jahren wieder zusammenkommen, ob bei Podcasts oder sonst in irgendeiner Form, dass man das bestätigen kann, dass wir auf der Höhe der Zeit waren.
Herr Pircher, was können wir von Ihnen noch erwarten?
Das Unerwartbare. Mein Leben war bisher immer so, dass ich in Situationen hineingeraten bin, selten etwas langfristig geplant hatte, aber ich möchte mich nicht festlegen. Mhm.
Sie sind schon ein bisschen ein Junkie der Politik.
Mhm.
Gibt es ein politisches Amt, das Sie interessieren würde?
Es ist eine sehr gute Frage. Ich will nicht ausweichen. Ich will auch nicht jetzt großkotzig oder so klingen, aber wissend, dass die Unzulänglichkeiten vermutlich zu groß wären, aber das schicke ich jetzt einfach voraus, wäre es schon mal interessant, im Südtiroler Kontext Landeshauptmann zu sein. Mhm. Tja, weil dann gibt es auch vor sich selbst keine Ausrede mehr, das eine oder das andere zu tun. Wenn Sie mich jetzt weltpolitisch fragen würden, dann wäre meine Antwort jetzt ganz klar. Ich werde ihm jetzt, wenn ich einen Tag tauschen könnte, dann wäre ich entweder Benjamin Netanyahu oder Wladimir Putin und würde jeweils diesen Blödsinn
beenden. Glauben Sie, dass Ihre Jahre jetzt in der Partei und in diesem politischen Betrieb, dass die Sie verändert haben als Mensch?
Ja, sicher. In so vieler Art und Weise.
Zum Beispiel? Können Sie es konkret benennen?
Ich glaube, ich bin sehr viel vorsichtiger geworden mit Einstellungen. Man könnte es so sehen, dass das Urteilsvermögen darunter gelitten hat. Aber ich versuche, so wenig wie möglich zu urteilen, insbesondere wenn es um Menschen geht. Das habe ich auch gelernt, weil einfach enorm viel eine Rolle spielt. Mhm. Ich könnte jetzt nicht sagen, dass ich irgendwie persönlich verletzt oder so geworden wäre. Das war eigentlich nie das Thema. Weil ich aber auch ganz ehrlich sagen muss, dass ich von mir behaupte, sagen zu können, dass ich mit jedem eigentlich einen guten Draht habe in dieser Partei. Mhm. Und auch darüber hinaus. Inwieweit hat es mich noch verändert? Man wird erwachsener in gewissen Fragen. Ein gewisser Pragmatismus setzt sich durch. Aber ich, wie gesagt, Pragmatismus, ich habe kein... Sie haben es dann
schon verstanden.
Weiter gesagt, Sie haben kein... Sie meinen das nicht werbend. Und ich bin froh, dass es so verstanden wird, weil ich darin eigentlich etwas Gutes sehe auch. Man wird, glaube ich, je nachdem, wie man seine Rolle begreift, entwickelt man auch sehr viel mehr Verständnis für Menschen. Wir sind zwar mitgliederzahlenmäßig geschrumpft, aber dennoch hat man mit einer Vielzahl an Charakteren, mit unterschiedlichsten Interessen, mit unterschiedlichsten Lebensgeschichten auch zu tun.
Sie hätten jetzt die einmalige Möglichkeit,
ja,
jetzt öffentlich die Mitgliederzahl der SVP zu nennen, wo ein so großes Geheimnis immer angeblich drumherum gebaut wird. Und es wird immer gesagt, bei der nächsten Pressekonferenz, wir sind noch am Zählen.
Nein, aber ich glaube, das wurde mittlerweile ehrlich gesagt auch schon gelesen.
Nein, das ist ja einfach.
Zum jetzigen Zeitpunkt wäre es unseriös, weil wir...
Sehen Sie?
Das kann ich auch belegen, weil wir momentan dabei
am Zählen sind.
Nein, also der Rhythmus der Mitgliedschaften sieht folgendermaßen aus, um das einmal verständlich zu machen. Am 31. Dezember in der Regel ist Schnitt. Danach wird der Mitgliederbrief erstellt, der Mitgliederbrief wird zugestellt. Dann kommt mal eine ganze Menge an Überweisungen, also Menschen, die den Mitgliedsbeitrag entweder per Kreditkarte oder Banküberweisung sozusagen entrichten. Und dann gibt es Ortsgruppen, die, ich sag mal, sozusagen Frühaufsteher sind, die eigentlich dann relativ rasch beginnen nachzusammeln und dann eigentlich bis in den Sommer hinein ihre Sammlung abgeschlossen haben. Und dann gibt es auch Ortsableute wie mich jetzt, Asche auf mein Haupt, die sich dann irgendwann Mitte November darüber Gedanken machen. Und was wir aber letztes Jahr angefangen haben, und das werden wir dieses Jahr auch wieder machen, ist eine Aktion. Das heißt, einmal werden wir alle anschreiben, weil oft ist noch, muss man ganz ehrlich sagen, und du willst jetzt ein Push-Bashing betreiben, aber oft ist die Zustellung halt nicht so, wie man sie sich vorstellt, dass eventuell auch ganze Ortsteile ausbleiben. Deswegen werden wir jetzt nur einmal mittels E-Mail und Postkarte die Menschen daran erinnern. Und Schnitt ist dieses Jahr 20. Dezember. Und um auch ganz ehrlich zu sein, wir tun uns auch verdammt hart deshalb, Mitgliedszahlen zu nennen, weil sie mitunter sehr stark variieren.
Aber Sie wissen, wie viel?
Ich könnte den aktuellen Zahlungsstand sagen, aber das ist nicht zielführend.
Warum?
Weil wir uns momentan um die 15.000 bewegen. Wenn ich es richtig im Kopf habe. Das sagt nichts aus, weil es ist immer noch so, dass ein Großteil eingesammelt wird. So, und
Jahre. Ich frage Sie an Ihrem Geburtstag.
Ja, das können Sie.
Gut. Welche Träume haben Sie noch außerhalb der Politik?
Ich bin eigentlich, glaube ich, relativ bescheiden. Also, was ich mir grundsätzlich von Leben erwarte, ist eine Arbeit, von der ich leben kann. Hoffentlich Familienglück irgendwann. Und alles andere ist nur neben, also natürlich auch Gesundheit und Wohlbefinden, aber alles andere kommt oder kommt nicht.
Was gibt Ihnen Hoffnung? vielleicht auch gerade in Zeiten wie diesen?
Hoffnung macht mir auch sehr vieles. Ich glaube, wir haben in Südtirol, aber auch in Europa nach wie vor beste Voraussetzungen im Vergleich global, damit die Menschen ein gutes Leben leben können. Mir macht Hoffnung, wenn ich oft ganz unverhofft mit Leuten zu sprechen komme und eigentlich dann auch sehe, eine bewundernswerte Bodenständigkeit, eine bewundernswerte Bescheidenheit, dass es oft jetzt auch, habe ich so den Eindruck, wieder mehr um die Einfachheit von Dingen geht. Mhm. Was mir auch Hoffnung macht, ist, dass es immer wieder Ausnahmemenschen gibt, die den Unterschied hin zum Guten machen. Ich bin kein religiöser Mensch, aber ich bin jemand, der glaubt. Mhm. Das gibt mir auch Hoffnung, dass irgendwie wird sich die Sache schon weisen. Mhm. Bin eigentlich grundsätzlich optimistisch.
Ich finde, das war jetzt ein schöner Schluss, Herr Pericher. Vielen Dank.
Gerne.
Für die Zeit,
danke
für das offene Gespräch und der Vollständigkeit wegen, wir können die Zettel, die übrig geblieben sind, wir schauen jetzt mal, was drinnen ist, aber okay. Wir sprechen nicht mehr darüber.
Darf ich es laut verlesen?
Sie haben uns aber auch noch was mitgebracht. Ich habe das völlig vergessen, weil Sie es hier liegen haben.
Ah ja, Sie haben mich gebeten.
Genau, einen Gegenstand. Genau. Da muss ich mich jetzt selbst an die Nase fassen.
Etwas, das ich jeden Tag trage, ist mein Familienring. Das war so das erste, was ich mir gegönnt habe, als ich...
Mit dem Familienwappen.
Genau.
Das zeigt jetzt genau was.
Also eine Birche, einen
Baum.
Ist ein
bisschen so bläulich im Hintergrund.
Und genau. Also rundherum ist sozusagen die Heraldik und in der Mitte ist das Familienwappen. Das geht zurück auf einen Blasi Bircher im Jahre 1753. Also seit damals treiben wir unser Unwesen im Finchgau. Und der war damals Analphabet, aber Bürgermeister. Hm. Irgendwie musste er Sachen unterschreiben.
Interessant. Wo war er Bürgermeister?
Blaus.
Blaus. Mhm.
Also wir kamen nicht weit, sozusagen. Und ja, das ist zum einen eine Sache,
die ich... Und warum tragen Sie den?
Boah, weil er mich erdet. Was ich mache, selbst in Situationen, wo ich nervös bin, und man sieht, ich bin jetzt nicht nervös, aber da fange ich an, darum rumzuspielen, und das ist so eine Selbstberuhigung.
Mhm. So eine Erinnerung daran, wo sind die Wurzeln und...
Ja, aber auch wenn ich zappelig bin, ganz brachial, wenn ich irgendwie zappelig bin oder so.
Und seit wann tragen Sie den?
Den habe ich 2020 anfertigen lassen. Mhm.
Und Sie haben noch was mitgebracht?
Das ist ein Füller, den habe ich zu Weihnachten bekommen von meiner Mutter, das ist jetzt schon ein bisschen her, man sieht es immer auch an, er hat schon einige Schlachten sozusagen geschlagen. Ich bin auch nicht immer ganz vorsichtig mit ihm umgegangen. Aber jedenfalls, was toll ist, als wir dieses Jahr in Fahren die zweite Landesversammlung hatten.
So zum Autonomiestatut,
genau,
oder Reform?
Zum Autonomie, da gab es eine entsprechende Resolution, die Tiroler Volkspartei. Und eigentlich generell, wenn in der Partei Sachen einer gewissen Relevanz zu unterschreiben sind, dann nehme ich den. Deswegen hoffe ich auch, dass ich jetzt mittlerweile behalte ihn eigentlich zu Hause, weil ich wirklich, ich bin nicht immer mit dem Kopf bei der Sache, wenn ich ihn dann weglege oder so, ja, und die ihn verlieren. Ganz genau.
Aber wenn spontan was Wichtiges zu unterschreiben wäre,
dann
haben Sie einen Ersatz.
Dann habe ich einen zweiten.
Na gut, der schaut jetzt ein bisschen anders aus. Also der andere ist wirklich schwarz und silber. Sehr, schaut auch sehr edel aus. Herr Pircher, genau. Vielen Dank auch dafür.
Ja.
Sie dürfen noch in die Zettel hineinschauen.
Okay. Dann schauen wir mal. Sven Knoll. Sven Knoll.
Sie müssen nicht sagen, ich sage
okay.
Was.
Sagen Sie.
Es hat wenige Momente gegeben, wo Sie als Landessekretär wirklich eine Pressemitteilung, die politisch inhaltlich war, verschickt haben. Das war meistens im Zusammenhang mit Südtiroler Freiheit, Heimatbund oder so, dass aus dieser Ecke gekommen ist. Mhm. Das war interessant für mich zu sehen, weil ja eben die Landessekretäre sich meistens eher zurückhalten, inhaltliche Botschaften aus der Parteizentrale zu schicken, weil es da ja auch zwischen Obmann, glaube ich, ein bisschen eine Aufteilung gibt diesbezüglich. Aber ich glaube, es war zweimal vielleicht, dreimal, wo Sie dann trotzdem
relativ ungewohnt
was richtig. Rausgelassen haben.
Ja. Ein Satz vielleicht zu Sven Knoll. Ich kann mir gut vorstellen, dass der Sven Knoll privat ein sehr, sehr angenehmer, auch hochintelligenter Mensch ist. Was ich aber, und deswegen ist das für mich so ein Reizthema, ich würde mich selbst als Heimatliebender, als Patriot, ich habe gar kein Problem damit, das offen zu sagen, bezeichnen. Und das große Glück von Südtirol war, aus seiner Geschichte heraus, zumindest nach 1945 und insbesondere mit dem zweiten Autonomiestatut, dass die Stärke des Rechts mit Blick auf die Minderheit Südtirol angewandt wurde. Sven Knull und die Südtiroler Freiheit, so wie sie sich letzthin sozusagen, ja, wie sie politische Arbeit verstehen, das kann ich nicht anders, das muss ich in der Härte sagen, stehen für das Recht des Stärkeren. Sei es in sozialen Themen, wo Unterschiede nicht nach Bedürfnisgehalt, sondern nach Herkunft gemacht werden. Das sind Dinge, die gehen mir gegen die Schnur. Mhm. Da schwillt mir der Kamm. Finde es dann auch ein Stück weit einfach unauthentisch, wenn die Partei, die ist ja legitim für die Sezession eintritt, versucht hat, weil es war die zweite Pressemitteilung, die Autonomiereform jetzt madig zu sprechen, beziehungsweise sich als die Retter und Schützer der Autonomie aufzuspielen. Das fand ich einfach unauthentisch, deshalb habe ich dazu Stellung genommen. Das hat mich geärgert.
Der letzte Zettel.
Der ist leer.
Der ist leer, schön. Den habe ich bewusst leer gelassen. Okay. In der Politik wird auch viel heiße Luft produziert und es wird oft eine große Leere hinterlassen, obwohl sehr viel gesprochen wird in diesem Geschäft. Ich finde, Sie haben jetzt diesen leeren Raum zu Beginn sehr schön gefüllt mit Ihren Erzählungen. Deswegen bedanke ich mich.
Und danke für die Einladung.
Gerne. Das war Aus der Blase. Mein Name ist Alexandra Aschbacher und mein heutiger Gast war Martin Karl Bircher. Vielen Dank Ihnen zu Hause für das Zuhören. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Tag oder eine gute Nacht, je nachdem, wann man den Podcast hört. Auf bald.